Ja, guten Morgen auch von mir, alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Gut, ich möchte gerne so, es sind ja, ich sag mal, die Themen, die wir jetzt noch so anbieten, Burkhard und ich, die sind ja nicht einfach nur so, die sind ja, ich sag mal, das gibt ja einen Grund, warum wir welche Themen noch nehmen, so zum Schluss. Und ich habe ein Thema rausgesucht, können wir mal die erste Folie sehen? Gib auf, was dich am Wachsen hindert. Und natürlich mache ich meinen Rückblick, der Burkhard macht seinen Rückblick und man fragt sich, bin ich in dieser Zeit gewachsen? Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich frage mich das natürlich. Und ich bleibe und werde lebendig, wenn ich bereit bin, in Christus mich zu entwickeln. Schatz, kannst du mal das Ding hochholen? Schaffst du das? Oder ist das zu schwer für dich? Nee. Also wenn ich bereit bin, in Christus zu wachsen, dann bleibe ich lebendig, ansonsten sterbe ich innerlich. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, huch, muss nicht funktionieren, Hauptsache da stehen, ja? Nee, das muss zu mir, danke, ja. Dass ich mich frage, bin ich überhaupt bereit zu wachsen? Oder will ich einfach nur meine Ruhe haben? Beantworte das mal für dich selber. Bin ich bereit? Will ich wirklich wachsen? Will ich mich entwickeln? In welchen Bereichen bin ich denn bereit zu wachsen? Mich verändern zu lassen? Viele wollen so bleiben, wie sie sind. Ich habe in der Beratung einige, die kommen und wollen therapiert werden und dann gehen die in die Reha und dann sagen sie, die Reha hat nichts gebracht und dann gehen sie nochmal zu einem Therapeuten und immer hat der Therapeut Schuld und im Grunde genommen wollen sie keine Veränderung. Ich habe, wie jedes Jahr, pflanze ich Tomaten und habe dann so meine kleine Samentüte und ich habe dieses Jahr wieder so ungefähr 10 Tomaten in den gleichen Samentopf getan. 10 die gleichen Samen. Und 6 Tomaten sind richtig so 2 Meter hoch gewachsen und 4 davon ganz klein geworden. Alles gleiche Bedingungen, gleiche Sonne, gleiche Erde, gleicher Schatten oder Nicht-Schatten. Alle haben die gleiche Bedingung. 4 davon bringen ganz wenig Frucht und die anderen sehr viel Frucht. Und ich habe mich gefragt, das war mir schon so ein bisschen so ein Reden, da gibt es Wachstumsblockaden bei diesen Tomaten. Und ich frage mich, wo habe ich meine Wachstumsblockaden? Und das kann bei jedem was anderes sein, der meinetwegen zu viel Schatten, zu wenig Wasser. Bei uns Menschen ist es vielleicht zu wenig Leere, zu wenig Trainingsmöglichkeiten. Oder zu wenig Energie, ich bin nicht motiviert. Fehlhaltungen sind ein Hauptproblem für nicht wachsen können. Oder auch falsche Beziehungen, da möchte ich dann am Schluss intensiv drauf eingehen. Freunde, die uns nicht hochkommen lassen, indem sie uns dazu bringen, Kompromisse zu machen. Oder auch die Angst, sich blamieren zu sollen, also man probiert nichts Neues aus, weil man Angst hat, sich zu blamieren. Man denkt ständig darüber nach, was könnte passieren, wenn ich was falsch mache. Überleg dir mal, was würde passieren in deinem Leben, wenn du Wachstum zulassen würdest und offen wärst für Neues. Kann man so schnell nicht beantworten, sollte man sich Zeit nehmen. Was würde passieren, wenn du Wachstum zulassen würdest. Und sobald wir das verstanden haben, was uns blockiert, dann ist noch die Frage, habe ich die Haltung, will ich das verändern? Da scheitern schon viele. Will ich überhaupt blühen? Und Gott hat uns so gedacht, dass jeder von uns wächst und blüht, dass jeder irgendwelche Früchte bringt. Wenn ich aber nicht wachsen will, dann werde ich mein Leben lang mit Klötze spielen, mit Autos schieben und so weiter. Ich werde immer die gleiche Kleidergröße haben. Das sieht man bei uns Erwachsenen natürlich nicht. Ja, aber wir werden immer mit Klötzen spielen. Immer mit Autos spielen oder Puppen. Ne? Immer die gleiche Kleidergröße. Und ich möchte auf drei Wachstumsblocker eingehen. Es gibt mehrere, aber ich bin jetzt, habe mich darauf fixiert. Der erste Punkt, was uns am Wachsen hindert, ist Sorgen erstmal. Gerade wenn wir älter geworden sind, neigen wir dazu, zu erstarren, zu verwelken. Wir bringen dann kaum noch Frucht, weil das Leben in uns fehlt. Wir welken so vor uns hin und wir merken das oft nicht. Und es geht jetzt nicht um körperliches Jungsein, sondern um spirituelles Jungsein, im Herzen Jungsein. Ja? Ein Leben voll Dynamik und Leidenschaft. Und frag dich mal, was macht dich müde, was macht dich alt, was macht dich welk? Das kann natürlich auch junge Leute betreffen, dass sie schon von ihrem Spirit, sage ich mal, diese gleichen Symptome haben. Und es sind die Sorgen, die uns schwächen. Der Stress sorgt dafür, dass wir Falten bekommen, wir verlieren unsere Begeisterung, wir werden bitter und zornig. Manchmal unser Leben wird dadurch verkürzt und Sorgen kosten sehr viel Energie. Und ich sehe gerne Menschen, die schon so über 80 sind. Einige von euch kennen die Victoria von der Heiliggeistkapelle. Die ist ein ganz tolles Vorbild, wie man im Alter noch so voller Leben und Dynamik sein kann. Woran liegt es? Sie hat einen jungen Geist. Ja? Der Geist bleibt immer jung. Ob der Körper jetzt alt wird oder nicht, der Geist bleibt jung. Und diese Leute, die im Alter noch jung und dynamisch sind, das sind Leute, die nicht viel Sorgen haben und die viel lachen. Natürlich haben solche Leute auch Fehler und machen sie und auch haben sie Dinge, die sie beschäftigen und die ihnen Sorgen bereiten, aber sie konzentrieren sich nicht auf die Probleme. Ja. Und sie schauen auf die Dinge, die gut gelaufen sind in ihrem Leben. Und ich habe mir überlegt, wie ich alt werden möchte, damit ich nicht bitter und leblos vor mich hindümple. Und ich möchte den negativen Dingen in meinem Leben keinen Raum geben. Ich weiß, dass das jung hält. Ja? Und ich möchte auch nicht in Selbstmitleid verfallen. Und genauso wie wir ständig bei Corona geachtet haben, dass wir unsere Hände sauber haben, ständig mussten wir unsere Hände sauber haben, so müssen wir ständig darauf achten, dass wir unseren Geist sauber halten. Und das übersehen viele. Keine Bitterkeit, keine Sorgen, keine Ängste. Das wenn du das nicht machst, wenn du nicht ständig dich reinigst, fließt das sozusagen in dein Herz hinein. Und wir laufen dann enttäuscht durchs Leben und haben keine Pläne mehr. Viele tragen auch Schuld in sich, die sie nicht bereinigt haben. Und Schuld bedeutet Gift in unserem Leben. Und die Schuld verletzen Menschen und gerade wenn wir nicht richtig behandelt worden sind, tragen wir das in uns und wir müssen gucken, dass wir diese Verletzung loswerden. Da ist Gift in unserem Geist und wenn wir unsere Verletzung nicht ans Kreuz bringen, dann tragen wir ständig dieses Gift in uns und werden für den Rest des Lebens davon bestimmt. Psalm 1, Vers 3 sagt, er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht bringt, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken, was er sich vornimmt, das gelingt. Also ich möchte uns ermutigen, dass wir keine Enttäuschung in unserem Leben dulden oder Ungerechtigkeiten oder Schicksalsschläge zulassen, die unsere Zukunft vergiften. Das macht ganz, ganz viel aus. Diese ganzen Schicksalsschläge, die wir erleben, die können unser ganzes Leben vergiften. Psalm 31, Vers 11. Ich sterbe vor Kummer und Sorge verkürzt mein Leben. Das Elend raubt mir die Kraft und meine Glieder sind wie leblos. Wenn wir uns die Nachrichten anschauen, ich glaube, wir alle machen uns Sorgen um die Zukunft, das ist ganz normal. Ja, auch für unsere Kinder sorgen wir uns. Das gehört zum Leben, aber wir müssen uns immer wieder bewusst machen, Gott ist immer noch auf dem Thron. Er hat immer noch den Überblick für unser Leben und er wird uns nicht im Stich lassen. Er hat immer noch für Plan A, wenn Plan A nicht geht, dann hat er Plan B. Er gibt uns immer noch Schönheit statt Asche und er sagt, ich mache alles neu. Wenn wir uns im alten Negativen festhalten, dann kann Gott nichts Neues geben. Wir reden dann zwar sehr fromm, so Gott gibt Neues, aber wenn wir innerlich im Alten bleiben, was uns auch krank machen will, wenn wir immer auf die Vergangenheit schauen, was wir nicht erreicht haben, wo wir geschlafen haben, wo wir nicht reagiert haben, kommen wir nicht ins Neue und Gott möchte uns ins Neue führen. Ja, wo wir erfrischt und inspiriert werden. Und ich möchte mich nicht von meiner Vergangenheit, bestimmen lassen, sondern ich will sie auswerten und daraus lernen. Und das Gute will ich behalten und das Schlechte, daraus will ich gelernt haben. Der zweite Punkt ist Schuld. Schuld kann eine Wachstumsblockade in unserem Leben sein. Wenn wir unsere Sünden nicht bekennen, können wir nicht gereinigt werden. Wir laufen mit unserer Schuld in die Zukunft. Und Burkhard und ich, wir sind wirklich beide erstaunt in der Beratungspraxis, wie viele Menschen, die nicht an Gott glauben, ganz ehrlich ihre Schuld zugeben, obwohl sie nicht an Gott glauben. Und da fließen die Tränen. Habe ich gedacht, sowas kenne ich von Christen gar nicht. Die richtig, ohne dass sie gefragt werden, sagen, mir ist das bewusst geworden. Und ich habe ein schlechtes Gewissen. Und dann fangen sie an zu weinen. Der Partner sitzt daneben. Fängt auch an zu weinen, weil er hört, was da im Herzen vor sich geht. Wir Christen, wir schauen immer auf Jesus und sagen, ich gebe die Schuld, aber wir bekennen unsere Schuld nicht mehr. Und deshalb bleiben viele Christen im Alten und verlieren ihr Leben, ihr lebendiges Leben. Aber Ungläubige, die mit Gott nichts am Hut haben, die sagen, boah, da ist mir meine Herzenshaltung bewusst geworden und das tut mir leid. Wenn wir unsere Sünden nicht bekennen und nicht aus ganzem Herzen bereuen, verbinden wir uns mit dem Feind. Er ist der Ankläger und er kann die ganze Zeit neben uns hergehen und er hat das Recht, uns ständig fertig zu machen. Und das kostet viel Kraft. Ständig erinnert er dich an die Dinge, die du falsch gemacht hast und er versucht, alles dein Wachstum zu verhindern. Er kennt dein Potenzial und versucht alles, dich im Schatten zu halten. Er klagt dich wegen jeder Kleinigkeit an und irgendwann sagst du dir dann mit Recht, wenn du dich jetzt so vergleichst mit den Tomaten, naja, andere bringen 30 Tomaten, ich bin halt eine kleine Tomate, ich bringe vielleicht nur 6 Tomaten zum Vorschein, das ist halt so. Anstatt zu sagen, nein, ich bin eine neue Kreatur, ich habe meine Sünde bekannt, mir ist vergeben, ich erwarte, dass Gott etwas Neues schenkt. Und das sind dann manchmal diese entmutigenden Sätze, die uns festhalten wollen, die uns ausbremsen wollen und am liebsten ziehen wir uns dann zurück. Aber es ist wichtig, dass wir dann hören, was Gott zu uns sagt und dass wir diese negativen Sätze abschütteln. Es geht darum, dass wir aktiv wachsen. Gott zwingt uns dann nicht dazu, aber wer nichts unternimmt, verliert sein Leben. Das heißt, wer rostet, der rastet. Wir denken immer an den Körper, aber so geht es auch für den Geist. Wir müssen alles Negative, alles, was uns am Wachsen hält, abhält, hier wie Zweifel oder so ausmerzen, Trauer, Sünde, Ängste, das müssen wir bei Gott ablegen. Und wir sagen, wir gehen vorwärts und nicht rückwärts. So, ich möchte mich jetzt auf den dritten Punkt konzentrieren, der viel, viel falsch gemacht wird. Das ist, Wachstum wird dadurch ausgebremst, dass ich falsche Beziehungen habe. Manchmal sind es bestimmte Menschen, die uns abhalten. Was sind das für Beziehungen? Frag dich mal die Beziehungen, die du hast. Verbessern sie dein Leben? Fördern sie dich? Fordern sie dich positiv heraus? Ermutigen Sie uns, uns zu entwickeln, oder machen wir wegen Ihnen Kompromisse? Wir haben die Tage ein sehr, sehr nettes Beispiel gehört, Burkhard und ich, in der Paarberatung, richtig süß, tolles Ehepaar, wirklich, wir mögen die beiden sehr, sehr gerne. Und in Gegenwart des Mannes sagte die Frau Folgendes, sie sagte, wir wollten essen gehen und sie wollte sich dann schminken am Spiegel so und der Mann hat gesagt, du, ich dusche noch eben. Und während sie am Schminken war, geht das Telefon von ihr und ihre beste Freundin ruft an. Diese Freundin und ihr Mann sind die besten Freunde von diesem Ehepaar. Und während sie sich so schminkt und mit der Freundin so telefoniert, hat sie dann das Telefon auf laut gestellt, damit sie weitermachen konnte, schminkmäßig. Und der Mann hat das nicht mitgekriegt, dass das Telefon laut angestellt war. Und kommt dann raus und schreit sie an. Was, du bist immer noch nicht fertig, was ist das denn? Und so weiter. Und diese Freundin hört das natürlich. Und dann sagt sie, ich nehme mir jetzt einen anderen Namen, Herr Schmidt, ich möchte Ihnen nur mal sagen, der Ton macht die Musik. Und wie Sie mit Ihrer, also er hat sie gesiezt, ne, obwohl sie beste Freunde sind, wie Sie mit Ihrer Frau umgehen, das ist ja wohl ein Unding, das ist ja wohl unmöglich. Und also hat's richtig ihm den Marsch geblasen. Als sie das erzählte, grinste er so und sagt, natürlich habe ich mich entschuldigt, das ist ja klar. Und dann sagte sie zu ihrer Freundin, weißt du was, und heute Abend bestellst du dir was ganz was Tolles, sei gedrückt von mir, ich habe dich unheimlich lieb und nimm dir das nicht zu Herzen. Dachte ich, was für eine tolle Freundschaft. Die Freundin bläst dem Mann was da ins Ohr rein und wir hätten vielleicht geschluckt und gesagt, Herr, du siehst. Ja, aber diese Freundin steht auch ein für ihre Freundin und sagt, hier ist Schluss, so gehst du mit meiner Freundin nicht um. Und für ihn war das klar, dass er sich entschuldigt. Aber so, das sind gute Freunde. Umgang prägt den Menschen, das wissen wir alle. Es ist nicht egal, mit wem wir zusammen sind. Die Bibel sagt, wenn wir ärgerliche Menschen mit denen zusammen sind, dann werden wir ärgerlich. Wenn wir mit weisen Menschen zusammen sind, werden wir weise. Überleg dir mal, wie du in 5 Jahren sein wirst, wenn du dir deine Freunde anschaust. Wie wirst du in 5 Jahren sein, wenn du dir deinen Freundeskreis anschaust? Sie entscheiden, wohin du dich entwickelst. Wenn sie geistlich müde oder desinteressiert sind, dann wirst du es auch bald sein. Wenn du Freunde hast, die gerne tratschen, dann wirst du es auch gerne tun. Wir hatten Bekannte, der Mann, der war übermäßig dick, also wirklich so ganz dick, fett, kann man sagen. Und der hatte dann eine Freundin, als wir sie kennenlernten, war sie vollschlank, würde ich sagen. 2 Jahre später haben wir sie wieder gesehen. Die Freundin war doppelt, also nicht doppelt, noch dicker als der Mann. Die haben sich verlobt und sie war noch dicker als ihr Mann. Die haben nachher auch geheiratet. Das heißt, wenn deine Freunde Kritiker sind, dann wirst du auch bald ein Kritiker. Wenn deine Freunde ungläubig sind, dann wirst du auch deinen Glauben immer mehr geschrumpft bekommen. Es sind die Freunde, die dein Wachsen blockieren. Es ist nicht ihr Fehler, sondern es geht nicht darum, dass du keinen Kontakt haben sollst, sondern dosiert, dass du nicht negativ beeinflusst wirst. Wenn wir mit Menschen zusammen sind, die mich dazu verleiten, Kompromisse zu machen und dass ich dann müde werde, da muss ich aufpassen. Wenn sie deinen Lebensstil nicht unterstützen, damit du wächst, dann solltest du vorsichtig sein. Können wir mal die nächste Folie sehen? Genau. Die Bibel sagt, suche stattdessen nach guten Vorbildern, die dir zeigen, wie man ein rechtschaffenes Leben führt. Wir brauchen Menschen, die das Beste aus uns herausholen, die uns herausfordern und inspirieren. Und wir dürfen diesen Einfluss von anderen Menschen nicht unterschätzen, sag mir, mit wem du Umgang hast und ich sag dir, wer du bist. Es kann auch sein, dass wir so gewachsen sind in der Zeit, dass die Beziehungen, die wir haben, die passen nicht mehr zu uns, weil wir gewachsen sind, weil wir auf einem anderen Level sind. Wenn ich jetzt unsere zwei Enkel sehe, der eine wird 4, der andere wird 2, der 4-Jährige möchte nicht mehr mit 2-Jährigen spielen. Der spielt gerne mit 5-6-Jährigen, weil er sehr weit ist in seiner Entwicklung. Der 2-Jährige spielt gerne mit 2-Jährigen, mit Klötzen und so weiter. Ja? Es heißt nicht, dass wir mit diesen Menschen keine Zeit verbringen sollen, aber wir müssen immer weniger Zeit mit ihnen verbringen, damit wir uns nicht anpassen. Und wenn wir das nicht tun, werden wir immer auf einem bestimmten Level bleiben. Das, wovon du dich nicht distanzierst, in diesem Bereich wirst du nicht wachsen. Und achte mal darauf, wie oft mahnt dich Gott und sagt du, das ist kein guter Umgang für dich. Hörst du darauf oder hast du Ausreden? Und ich habe mir jetzt ein paar Menschen aus der Bibel mal rausgesucht. Wo war jemand, der hatte eine gute Beziehung und wo waren Leute, die schlechte Beziehungen haben und das war ihnen zum Nachteil. Schauen wir uns Hiob an, Hiob und seine Freunde. Hiob hatte falsche Freunde. Ich meine, seelsorgerlich muss man sagen, Hut ab, die haben da mit ihm gesessen und haben mit ihm diesen Schmerz ertragen, haben es seelsorgerlich genau richtig gemacht, sie haben nichts gesagt, erst die erste Phase. Aber wenn er auf sie gehört hätte, dann hätte sein Ende völlig anders ausgesehen. Aber er hat sich von ihrem Geist nicht beeinflussen lassen. Er hat keine Kompromisse gemacht, denn sie wollten ihm einreden, dass er schuld ist an seiner Misere. Und das war eine Prüfung, die der hier zu bestehen hatte. Höre ich auf die Anklagen der Freunde und werde ich entmutigt und voller Schuldgefühle oder glaube ich an einen gerechten Gott, der mein Leid sieht? Aber mich immer wieder auf sicheren Boden stellt. Das war eine Glaubensprüfung und Hiob hatte sie bestanden. Hiob hatte verstanden, ich bin gerecht gemacht durch Gott und nicht durch meine Werke. Er sollte später dann für seine Freunde beten. Schauen wir uns David an. David hatte 7 Brüder und David sollte seinen Brüdern bei dem Kampf gegen Goliath was zu essen bringen und dann taucht der Eliab an, sein Bruder, und er beschuldigt ihn und sagt, warum bist du hergekommen und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen. Sowas kann einen ganz schön einschüchtern. So ein großer Bruder, der einem sowas Böses sagt. Und David hat sich davon nicht entmutigen lassen. Er hat nicht darauf gehört und hat dann Goliath besiegt. Das hat, ich sag mal, das war der Durchbruch, sag ich mal, in seine Karriere. Es ist interessant, dass David Brüder hatte, die ihn nicht haben hochkommen lassen. Und damit der Charakter von David göttlich sich entwickelt, hat Gott ihn in die Isolation geschickt. Er war bei den Schafen. Ich weiß nicht, was aus David geworden wäre, wenn er ständig mit seinen Brüdern zusammen gewesen wäre. Gott hat ihn in die Isolation geschickt zu den Schafen und Gott hat ihn höchstpersönlich für sich verändert, seinen Charakter verändert. Rehabeam hört auf den Rat von falschen Leuten, den jungen Leuten. Und Rehabeam wurde vom Volk und Jeroboam gebeten, sein Volk nicht so streng zu führen, wie sein Vater es tat. Das lesen wir in 1. Könige 12, könnt ihr mal nachlesen. Und da sagt das Volk zu ihm, dein Vater hat unser Joch zu schwer gemacht, mach du es leichter. Und er antwortet, mein kleiner Finger ist dicker als meines Vaters Lenden. Nun, mein Vater hat auf euch ein schweres Joch gelegt, ich aber will es euch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich will euch mit Skorpionen züchtigen. Und was ist die Konsequenz davon? Das Volk Israel trennt sich vom Haus David. Da steht am Schluss, Da ging Israel zu seinen Zelten, so dass Rehabeam nur über Israel regierte, die in den Städten Judas wohnten. Das war die Konsequenz von falscher Umgang, falscher Rat von jungen Leuten. So, jetzt habe ich mir mal gute Freunde rausgesucht. Maria wird schwanger, ein Engel begegnet ihr und sagt, du wirst durch den Heiligen Geist schwanger. Ich meine, in so einer Situation, ein Teenie, sowas gab es noch nicht so oft, konnte man nicht googeln, was macht man jetzt? Man ist schwanger, man hat keinen Mann, irgendwie ist das komisch. Und Gott hat ihr die Elisabeth zur Seite gestellt. Elisabeth hat sie verstanden, das ist ganz wichtig. Es gibt Situationen, die sind so gruselig, da brauchst du einfach nur jemanden, der dich versteht. Und Elisabeth unterstützt sie im Glauben und ermutigt sie und gibt ihr Tipps, wie sie es handhaben soll. Schauen wir uns Mose und Aaron an. Mose bekommt Aaron zur Seite gestellt. Aaron sagt, diese Vision, die du hast, Mose, die nehme ich auch mit und ich begleite dich. Wenn du nicht reden kannst, dann springe ich ein für dich, aber ich gehe mit dir. Das ist echte Freundschaft. Ja? Schauen wir uns Barak an. Barak sollte Sisera, Feldhauptmann von Jabin, besiegen. Der Mann hat Schiss. Und das lesen wir in Richter 4, Vers 6. Er zieht das hin und macht es nicht, bis dann Deborah zu ihm sagt, hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und so weiter. Und dann sagt er, wenn du mit mir gehst, so will ich gehen. Gehst du aber nicht mit mir, so will ich nicht gehen. Da sehen wir, wie wichtig das ist, den anderen zu unterstützen in seiner Vision, wenn sie von Gott ist. Daniel und seine Freunde, das finde ich so krass. Daniel hat vier Freunde, alle haben die gleiche Vision. Wir halten zusammen und essen nicht die Speise des Königs, keine unreine Nahrung. Ich habe mir das mal so vorgestellt, das kann man so 2-3 Tage aushalten, aber ich kann mir gut vorstellen, dass irgendeiner dann mal so da saß und sagt, also so ein Schweineschnitzel hätte ich schon mal Lust jetzt, ne? So eins, das sieht doch keiner, ich meine so ein Schnitzel, so. Nein, die bleiben zusammen und sagen, wir halten durch. Das ist unsere Vision. Und weil sie treu sind, sagt dann, steht in Daniel 1, Vers 19, und der König redete mit ihnen und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Asaja gleich war. Und sie wurden des Königs Diener und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Also das finde ich vorbildlich, dass solche Gruppen zusammenhalten, also eine Gruppe, und sagen, deine Vision ist unsere Vision, wir halten zusammen. Schauen wir uns noch David und Jonathan an, das kennen wir alle, diese Geschichte. Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Leben. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David, dazu seine Kleider und sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Und wir müssen uns in unseren Beziehungen immer wieder bewusst machen und auch innerlich immer hinhören, so machen wir das. Redet Gott durch diese Beziehung zu mir oder ist es der Feind? Stärkt diese Beziehung mich, Gott mehr zu dienen, oder schwächt sie mich, macht sie mich müde oder bin ich gelähmt danach? Und wenn wir darauf eingehen, werden wir stark. Achte mal darauf, wie sieht dein Umfeld aus, vielleicht sogar deine eigene Familie, die nicht dich hochkommen lässt. Frag dich mal, wer bestimmt dein Wachstum? Was sind deine Wachstumsblockaden? Freunde, die dich dazu führen, dass du Kompromisse machst? Oder Schuld, die nicht bereinigt wurde? Vom Mund her schon. Schuld, die mit dem Mund bereinigt ist, das ist keine Sündenbekenntnis. Es geht hier ums Herz. Dass ich von ganzem Herzen sage, es tut mir leid. Und die Frage, die ich noch am Schluss uns stellen möchte, ist, wollen wir überhaupt wachsen? Oder soll alles so bleiben, wie es ist? Und wenn du das nicht, wenn du das nur in der Form beantworten kannst, dass du sagst, eigentlich will ich meine Ruhe haben und ich will gar nicht wachsen, dann weißt du ja schon, wohin die Reise geht. Dann wirst du immer die kleine Kleidergröße haben und immer mit Klötzen spielen. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das wollen. Ich möchte noch am Schluss mit uns beten. Vater, und ich danke dir, dass du uns entwickeln möchtest. Du möchtest, dass wir so werden wie du, Jesus. Und ich möchte gerne dir folgen und ich möchte mich von dir herausfordern lassen. Und du hilfst uns, wach zu werden, dass wir erkennen, wo sind unsere Wachstumsblockaden. Herr, ich danke dir, du hast Neues für uns. Du hast Leben, die Fülle für uns. Und du hilfst uns, in diese Fülle hineinzukommen, wenn wir wollen. Herr, und hilf uns, dein Rufen zu hören und das zurückzulassen, was uns schadet. In Jesu Namen. Amen.